50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Bei den Spielen in Innsbruck gab es ein Duell, das wie kein anderes polarisierte. Gemeint ist natürlich das Abfahrtsrennen zwischen Bernhard Russi und Franz Klammer am Batschakofel. In dieser Folge blicken wir zuerst aus der Sicht des Schweizers auf das Rennen und die Spiele ganz allgemein. Dabei gibt uns Bernhard Russi zum Beispiel auch Einblicke über seine penible Vorbereitung und welchen Stellenwert die Spieler in Innsbruck für ihn einnehmen. Nach einer kurzen Einspielung geht's gleich los.
Lieber Herr Russi, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute den Weg nach Innsbruck gefunden haben, um mit mir über die Olympischen Winterspiele von 1976
zu sprechen. Ist mir eine Ehre.
Das ist zu viel der lobenden Worte. Nein. Nur sind wir noch nicht durch. Ich frage immer ganz gern am Anfang, was denn die prägendste Erinnerung oder das Erste ist, was von den Spielen im Hinterkopf bleibt. Ich glaube, bei Ihnen ist die Frage wahrscheinlich sehr offensichtlich, dass das Rennen sein wird, aber ich überlasse es Ihnen trotzdem nochmal.
Es ist ganz klar, sage jetzt einmal die letzte halbe Minute der Fahrt von Franz Klammer, weil klar, ich habe ja meine Fahrt auch mitbekommen, aber die Fahrt von Franz, die ist natürlich schon gestochen scharf in meinem Gedächtnis, weil sie halt matchentscheidend war, weil es sehr wahrscheinlich die spannendste sportliche Erinnerung ist, die ich je erlebt habe und auch der spannendste Moment. Und für mich, klar, habe ich auch Gold gewonnen vorher. Aber ich muss sagen, dieses Rennen, ja. 76, das hat alle Grenzen geschlagen. Also in jeder Beziehung, von der Spannung her, von den Zuschauern, von der Dramaturgie, von der Regie. Man kann es nicht besser schreiben. Ja,
ich will dann gesondert auf durch das Rennen eingehen.
Ja.
Ich würde aber gerne ein paar andere Sachen eben vorab nur oder drüber sprechen. Sie haben es schon angesprochen, Sapporo, Gold, 72. Mhm. Da hat natürlich Österreich auch wieder seine Erinnerungen an Sapporo. Das lassen wir jetzt außen vor mit der Nichtzulassung, was glaube ich ja zwar nicht ganz unwichtig war dann für 76 auch, ich glaube für viele Menschen glaube ich schon im Hinterkopf war, diese quasi Ausschließung vom Schranz, aber nachdem man schon Gold hatte, nimmt es ein bisschen den Druck weg, bei weiteren Spielen zu performen, wissen Sie wie man?
Ja, ich glaube, wenn man eine Karriere hat und an der Spitze mitfährt und für Olympische Spiele Favorit ist und es dann nicht gelingt, dann kann das zur Belastung werden bei weiteren Spielen. In dem Sinne kann ich sagen, ja, ich glaube schon, wenn man eine zu Hause hat, dann ist es einfacher. Ja. Dann wird es wirklich zu einem Spiel.
Ja.
Und das sind dann die Details. Aber was man nicht vergessen darf, zwischen 72 und 76 sind 4 Jahre. Das sind Welten, da geschehen, das gibt Enttäuschungen, das gibt schöne Momente, es gibt Erfolge, es gibt Misserfolge. Das ist nicht so nahe beisammen, wie man immer glaubt. Also, am Morgen der Olympischen Spiele hier in Innsbruck, 76, da war Sapporo kein Thema.
Nein, eben,
ich denke, auch nicht im Kopf, auch nicht in den Gedanken, weil da waren halt die Rennen zuvor und die Jahre zuvor und die Entwicklung und da kam dann auf einmal dieser Klammer und dann steht man, dann ist es ein Rennen, ein wichtiges, ein verdammt wichtiges Rennen, wie andere Rennen auch.
Es war ja zwischenzeitlich ja auch in diesen 4 Jahren dazwischen auch nicht von Anfang an klar, dass es Innsbruck ist. Es wäre ja Denver eigentlich Austragungsort gewesen.
Habe ich komischerweise gar nicht im
das
auf meinem Radar.
Das wäre eben meine Frage gewesen. Ist das
hab ich nicht.
Für die Vorbereitung? Okay, interessant.
Nein, ich habe das klar. Man liest das und man bekommt das mit. Das Einzige, was bei mir ganz, ganz wichtig war, ich habe 1974 so einen Karriereschnitt gehabt, also das, da, wo ich auf einmal so ein bisschen ein Tief gehabt habe und gedacht, es muss sich was ändern. Und das war natürlich schon Fokus Innsbruck, 76, also 74. Und ich weiß nicht, die Geschichte kennt man eigentlich nur ganz knapp. Ich habe gesagt, okay, was mache ich? Ich ändere mein Umfeld. Ich wechsle den Ski. Das ist ja das Wichtigste beim Skifahren. Und dann kam für mich die Frage, wechseln, ja. Etwas Neues? Wohin? Was? Dann habe ich mir gesagt, ich muss ins Tirol. Ich gehe nach Kufstein. Kneißl wird alles daran setzen, dass wir in Innsbruck den besten Ski haben. Mhm. Und ob man es glaubt oder nicht, ich habe zu Kneißl gewechselt, ohne eine Kurve mit den Ski zuvor gemacht gehabt.
Wirklich?
Ich habe die Ski nicht getestet.
Was ist das?
Ich war überzeugt. Gut, ich habe natürlich die Resultate gesehen der Jahre zuvor. Und Kneißl war damals immer wirklich vorne dabei, mit bei den schnellsten Abfahrtski. Und das war für mich eigentlich genug. Ich war mir der Sache so sicher. Dann, wenn man mit einem Herrn Kneißl, Franz Kneißl, zu tun hat, dann kann man am Ende gar nicht anders. Das geht nicht anders. Aber zurück zu Olympia 76. Ja, nein, war woanders. Das habe ich eigentlich nur in der Geschichte nachlesen können nachher. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich den Moment erkannt habe, wo Innsbruck die Spiele zugeteilt bekommen hat. Das kann ich mich nicht erinnern.
Ich kann mir aber vorstellen, dass ja die Entscheidung oder die Auswirkung in Innsbruck sicherlich positiv aufgenommen worden ist, weil na, Nähe natürlich zur Schweiz, die Fans können kommen, Familie kann leichter anreisen, wie wahrscheinlich dann, wie gesagt, USA.
Für mich persönlich war es natürlich, ich habe natürlich die 64er Spiele ganz nah mitverfolgt, natürlich als Fan der Schweizer selbstverständlich, und ich war ein bisschen Franzosen-Fan. Warum, weiß ich immer noch nicht. Aber egal, also waren diese Spiele waren schon sehr nahe für mich. Und deshalb war es natürlich nur ein Copy-Paste für mich. Also wir gehen wieder nach Innsbruck. Die Spiele waren schwierig, sehr schwer, ja. Schneemangel und so weiter, aber waren fantastisch. Und
noch ein paar Fragen vielleicht zur Vorbereitung in Innsbruck. Also Sie waren mit der Mannschaft, was schätze ich mal, einquartiert im Olympischen Dorf. Gibt's da noch, mit wem haben Sie denn eigentlich das Zimmer geteilt? Wissen Sie das noch? Oder gab es sogar ein Einzelzimmer?
Gute Frage. es ist doch nicht alles so präsent, wie man immer meint. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich das Zimmer mit dem Walter Tresch geteilt habe. Ich glaube, mit Walter Tresch habe ich das Zimmer geteilt, weil wir waren immer zusammen. Ich glaube nicht, dass wir den Luxus auf Einzelzimmer hatten. Ich gehe sogar so weit, man wollte gar nicht alleine sein. Das war kein Wunsch. Also wenn du alleine im Zimmer bist, dann grübelst du und dann das ist nicht gut. Ich glaube, die Doppelzimmerbelegung ist eine richtig gute Sache, kumpelmäßig, vorausgesetzt, dass der andere nicht so schnarcht die ganze Nacht, dass du nicht schlafen kannst. Ich würde jetzt einmal mit 99%iger Sicherheit sagen, ich habe mit Walter Tresch das Zimmer geteilt im Olympischen Dorf. Auch ein Punkt. Ich glaube, es war schon damals die Überlegung, ob wir irgendwo sonst wohnen würden, außerhalb des Dorfes. Nebst den finanziellen Belastungen für den nationalen Verband wäre gekommen, dass man hat sich mehr Ruhe erwartet und so, und wir wollten nicht. Mhm. Also ich finde, ich habe zwei Spiele gemacht, und da war das Olympische Dorf mit dabei und ein ganz wichtiger Punkt für den olympischen Gedanken, nicht unbedingt, aber für das Erlebnis Olympia. Ich meine, wenn du im gleich großen, im riesen Speisesaal neben den Eishockeyspielern, den Bobfahren, zwischen der Eiskunstläuferin und was auch immer, Das ist schon faszinierend. Also für einen jungen Sportler ist das wirklich faszinierend.
Das wäre eben schon einleitend meine nächste Frage, eben wie da der Kontakt war. Ich habe mit mehreren schon gesprochen. Im Speisesaal, im großen Speisesaal ist natürlich, da gibt es Schnittpunkte, Kontaktpunkte. Mhm. Das, denke ich, als Sportler hat man ja doch sehr gefeiert oder auch nutzen können, oder? Oder war man dann doch wieder stückweise in seine Grüppchen sozusagen? Oder hat man zumindest mit der eigenen Nation, unter Anführungszeichen?
Ja, also es war schon, die Gruppe war schon, also man ist natürlich auch miteinander essen gegangen, das Mittagessen war nach den Trainings oder und so weiter. Aber Nachtessen, das war dann halt um 7 Uhr und dann war man dort. Aber spätestens bei der Nachspeise hat man dann Platz gewechselt und hat sich mit den anderen ein bisschen vermischt. Also das war schon gut, ja.
Gibt es noch sonst Erinnerungen an die Unterkunft? Oder
Nein, nicht. Es gab einen, also komisch, wenn ich an die Unterkunft denke, dann sehe ich mich in meinem Zimmer Fernseh schauen, die Eröffnung der Olympischen Spiele. Die Eröffnung. Ja. Ich habe die Eröffnung 4 Jahre zuvor miterlebt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Höhepunkt in einem Sportlerleben. Und wurde dann als Fahnenträger der Schweiz auserkoren für Innsbruck. Und wir hatten ja genau am nächsten Tag war die Abfahrt.
5. Februar.
Also als erste Disziplin und gleich danach. Und ich bin sehr emotional bei solchen Sachen. Ich habe mir einfach gedacht, wenn ich da noch Fahnenträger mache, dann sind die Emotionen so stark, da geht mir Energie verloren und habe mich dann bedankt für das und habe mich dann im Zimmer vor den Fernseher gesetzt. Und da kommt der Klammer rein mit der Fahne. Ich habe geglaubt, das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht möglich. Der spinnt, oder? Jetzt habe ich mir gedacht, weshalb tut er sich das an? Ich weiß im Nachhinein, dass es für ihn genau das Gegenteil war. Aber kann ich gut erklären, weil es waren für ihn die ersten Olympischen Spiele. Und das war das Gleiche wie für mich in Sapporo 4 Jahre zuvor. Und ich nehme ihm das ab, dass er durch das wirklich Energie geladen hat. Ich konnte es nicht glauben, dass er das war in diesem Moment. Deshalb, ich spüre noch dieser Druck in diesem Zimmer. Es war ein bisschen dunkel, weil es war ja vielleicht gegen Abend oder ich weiß auch nicht, Ende Nachmittag.
Ich glaube, ja.
So. Das ist eigentlich das einzige Erlebnis. Ich kann mich nicht an den Speisesaal erinnern. Nicht. Das Essen war anscheinend nicht so wichtig.
Es hat zumindest nicht negativ in Erinnerung
gelegen. Nein.
Das ist ja
Es war alles perfekt.
Bevor wir dann jetzt dann auch dann schon bald zum Rennen übergehen, haben Sie noch andere Sportarten verfolgt, nach Möglichkeit, nachdem die Abfahrt ja relativ, also mehr oder weniger mit die erste Disziplin war, hat man dann den Rest der Spiele auch die Zeit genutzt, noch, ich sage jetzt mal, Eishockey ist immer recht beliebt gewesen zu der Zeit, auch die andere Kampagnen quasi zu verfolgen bei ihren Disziplinen.
Ich habe Eishockey 2-3 Spiele gesehen. Was ich immer sehen wollte, ist Eisschnelllauf. Ich fand Eisschnelllauf immer so spektakulär, so dieser Kampf in dieser Ruhe, dieses Gleiten über das Eis und dann, das fand ich immer sehr spannend. Was habe ich gesehen? Ja klar, ich war dann natürlich beim Riesenslalom war ich oben.
Ja. Das haben sie aber dann immer live vor Ort verfolgt.
Ort. Ja, klar.
Sollen wir schon zur Abfahrt schreiten?
Ja, klar.
Wir kommen fast nicht vorbei. Wie fühlt man sich denn? Also das ist eine blöde Frage. Wie fühlt man sich Minuten vor dem Rennen? Natürlich angespannt, ist eh klar. Aber wie geht man denn auch geistig damit um? Es ist der Druck natürlich enorm. Man geht als Mitfavorit ja ins Rennen. Wie findet man dann sich selber wie kann man sich konzentrieren, dann wirklich, um einen guten Lauf zu finden?
Was wichtig ist, ist der Weg dahin. Wie kommt man überhaupt in die Situation, dass man am Tag X am Start steht und von den anderen als Favorit angeschaut wird und dann noch wichtiger, dass man sich selbst zutraut, zu den Favoriten zu gehören. Und der Weg dahin, ich meine, man kennt die Geschichte, der Franz hat diese Disziplin dominiert, Jahre zuvor.
Also, selber ja auch Jahre, also ist ah? schon, Sie selber ja haben ja auch sehr gute Erfolge in den Anfang der 70er gehabt, also das
ja,
will
ja.
jetzt gar nicht.
Ja, ja, klar, also es ist eine andere Ausgangslage, nur einen kleinen Sprung zurück, Sapporo, da war ich Weltnummer eins. In der Weltrangliste war ich Weltnummer eins. Da hat's für mich, ich habe es nie gesagt, aber er hat für mich nur den Sieg gegeben. Also ja. der Sieg hat für mich gezählt. Ich habe alles getan. Da könnte ich ein Buch schreiben, was ich alles gemacht habe und nicht gemacht habe für dieses Sapporo. Aber Innsbruck zurück. Also du hast im Vorfeld ein, zwei Jahre zuvor hat sich diese Dominanz von einem vom besten Abfahrer, den es je gegeben hat, die hat sich ganz klar herausgestellt. Ich war ja schon ein Jahr zuvor auf dieser Piste Zweiter, also die Vorolympischen, wenn man genau, so will, ganz knapp. Aber ja, wieder halt Zweiter hinter ihm. Und dann kommt der ganze Winter, wie der verläuft. Also Valdiser und so weiter. Und dann kommt Wengen und dann kommt Kitzbühel und so weiter und so fort. Und da steigert sich das. Und ich würde sagen, auf der Anreise hier nach Innsbruck, ich war Realist, ich wusste, gewinnen kann man immer. Kommt darauf an, wie schnell die anderen fahren. Wenn die ein bisschen Fehler machen, dann bist du dabei. Aber ich habe mich jetzt auf der Anreise nicht als Topfavorit gefühlt. Ich habe gewusst, es ist möglich, Medaille und so weiter, ein gutes Resultat zu fahren. Aber die Trainings haben dann auf einmal was anderes gebracht und auf einmal hab ich gespürt, hey, verdammt nochmal,
da geht was.
Das liegt mir. Mhm. Das liegt mir wirklich. Die Piste ist sehr schwer. Die war brutal schwer. Und ich habe gewusst, aufs Rennen, sie wird noch schwerer, weil es ist dann kalt geworden in der Nacht. Es war ein Eisfeld, Eisfeld ist zu zahm gesagt. es war Rock'n'Roll, es war Rodeo und alles zusammen. Dann kommst du auf einmal in die Situation, jetzt geht's um alles und es ist alles möglich. Und da hatte ich schon meine gewissen Erfahrungen in dem Sinn, dass ich wusste, es gibt verschiedene Punkte, die wichtig sind. Die Vorbereitung muss stimmen, du musst am Start sein und dir selbst sagen können, ich habe nichts ausgelassen, um bereit zu sein. Das konnte ich. Und dann kommt der zweite wichtige Punkt, 100% reicht nicht. Du musst irgendwo was finden, weil alle fahren 100%. Und zwei, drei, denen gelingt's. Und wenn du nicht über dieses Limit gehst, dann kannst du nicht Olympiasieger werden. Das habe ich in Sapporo gewusst und ich habe das auch hier in Innsbruck gewusst. Und so, jetzt vielleicht zum Druck, das lernt man natürlich schon. Oder? Also ich meine, wenn du in Kitzbühel runter musst, dann hast du den Druck auch da. Der Druck ist angenehmer, wenn du Favorit bist, als wenn du nicht Favorit bist. Wenn du nicht Favorit bist, dann ist der Druck der Verletzung, die Angst der Verletzung, die hat dann Oberhand. Ja. Das ist schlimmer als Angst vor dem Verlieren, oder?
Ja, okay.
Und Angst vor dem Verlieren hatte ich in dem Sinn eigentlich nicht. Wie gesagt, es ist einfacher, an den Start zu gehen, wenn du zu Hause schon eine in der Schachtel hast.
Und so, ist es einfacher, wenn man weiß, man hat eigentlich gegeben, was geht und man hat versucht, sein Limit auszugrenzen und es hat aber nicht gereicht, ist es dann eben auch nicht so schlimm, weil man weiß, man hat alles versucht. Spielt das auch mit rein oder ist es dann weniger? Man weiß, man hat sie vorbereitet. Also
ja, aber das gehört generell. Das wäre dann die Analyse.
Okay.
Nach dem Rennen. Denkt man nach dem Rennen? Jetzt meine, wenn du Zweiter bist, ich habe dann immer gesagt, ich habe hier nicht die Goldmedaille verloren. Ich habe die Silbermedaille gewonnen. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen und klaren Grund, warum es so rausgekommen ist. Mhm. ich bin zweitbeste, ich war zweitschnellste. Ja. Entschuldigung, aber irgendeiner hat halt auf den letzten 30 Sekunden noch etwas ausgepackt, das nicht verantwortbar war. Hätte bestraft werden müssen eigentlich. Nein, aber am Schluss logisch und diesbezüglich glaube ich nicht, dass man jetzt hergehen kann und analysieren könnte und sagen, ich habe da was falsch gemacht oder ich hätte was anderes gemacht. Ich hätte die Kurve besser fahren müssen. Meine Güte, aber ich habe andere Kurven weiter oben auch nicht perfekt gehabt und war schneller als der Franz. Also nein, das nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man in so einem Moment so in einem labilen Gleichgewicht dahin schwebt. Also die halbe Stunde vor dem Rennen, Stunde vor dem Rennen, dann geht's näher und näher und näher. Und das ist so ein labiles Gleichgewicht. Das ist so ab und auf und ab oder mit wieder mutig und dann wieder, ja. Und dann sieht man wieder irgendeine Stelle, denkt, wie soll ich das denn heute? Aber das ist auch ein bisschen Routine. Was ganz, ganz wichtig war, an diesem Rennen, hat es vorher nie gegeben, nachher auch nie. Ich hatte Nummer 3. Dann gehst du mit der Nummer 3, wenn die rufen Nummer 1 an den Start, dann gehst du auch, das war so ein Zelt, oder?
Mhm.
Dann gehst du auch ins Zelt. Die Nummer 1 ist weg. Und ich bin schon bereit, also der Servicemann hat mir schon die Ski, und ich bin schon in die Ski eingestiegen und war gerade dabei, die Schnallen zuzumachen. Dann kommt der Franz hereingebraust, ohne Ski, einfach so. Er hatte die 15, kommt auf mich zu, schaut mit seinem, er hat so der starre Blick hat er ja immer wieder.
Ja.
Und schaut mich an, zieht den Handschuh aus und gibt mir die Hand und sagt, viel Glück. Und ich meine, das ist schon etwas, was unglaublich ist. Das war Intuition von ihm, da war kein Plan vorhanden. Und ich würde sagen, mit dieser Aktion hat er mir noch etwa 5% mitgegeben. Zusätzlich.
Zusätzlich. Ich wollte gerade fragen, ist das dann mehr?
Schon. Also auf der einen Seite, das Gute ist, das gibt dann etwas in diesem Moment, in diesem spannenden Moment, wo du sowieso ein bisschen mit diesem labilen Gleichgewicht kämpfst und eigentlich lieber raus möchtest, als ich noch eine Minute warten. Aber mit dem hat er diesen Prozess ganz kurz unterbrochen. Und das war gut. Ich finde, es war gut.
Jetzt meine Nachfrage zu dem, weil es gibt ja dann natürlich das markante Foto im Zielhang dann, wo Sie ja dann dem Franz natürlich im Gegenzug gratulieren. Hat das auch irgendwo schon beflügelt oder ist das dann auch, es war dann schon, Sie, ich glaube in Interviews haben Sie dann schon gesagt, Sie sind unten dann schon ein Franz Klammer-Fan gewesen. Wie er quasi, also natürlich mit einem weinenden Auge schon immer noch, weil lange Zeit ja noch Erster, dann zum Schluss hinaus. Vielleicht, dass wir auch darüber noch mal kurz sprechen.
Erstens einmal das Rennen, wenn du dann unten bist, dann gibt es schon eine gewisse Selbstanalyse und du siehst dort und da bin ich weg von der Linie. Aber auch da die Erfahrung, ich hatte bereits die Erfahrung, dass wenn du schnell sein willst, musst du einige Fehler gemacht haben, sonst bist du nicht schnell.
Wenn du
übers Limit gehen willst, dann geht das nicht anders. Und ich bin wirklich, ich habe die Intuition spielen lassen. Ich hatte zwar einen Plan, wie ich alle Kurven fahre und die Sprünge und so, aber weit gefehlt. Ich meine, du musst fähig sein, mit offenen Augen das Gefühl haben für das Tempo, das Gefühl haben für die Situation. Und wenn du ein Loch siehst, eine kleine Abkürzung irgendwo, wenn das nur ein halber Meter oder ein Meter ist früher, dann musst du sie nehmen. Mit dem Resultat, dass du halt bei der nächsten Kurve zu spät bist oder zu weit rechts oder zu weit springst und so. Und diese Analyse habe ich schon sofort gemacht. Aber mit der Nummer 3 Bestzeit heißt natürlich gar nichts, oder? Ja. Aber die Zeit. Die Zeit war schneller als alle Trainingsläufe während der ganzen Woche. Und das hat schon auch was ausgedrückt. Und da kam dann einer nach dem anderen. Dann kommen die.
Und ja, alle weiter hinten.
Da kommen die, wie sie alle heißen, der Ruf von unserer Mannschaft, Berto Tresch. Und das gab mir dann schon so ein bisschen ein Gefühl, wo stehe ich? weil ich weiß, dass ich gegenüber, weiß nicht, in der Vergangenheit wusste ich, dass ich gegenüber dem René Berthaud eine Sekunde schneller sein muss, wenn ich eine Chance haben will. Mhm. Und so ging es halt vorwärts bis, und dann beginnst du auf einmal zu rechnen, ja, das könnte eine Medaille geben, oder? Mhm. Es sind noch drei oben, also, oder noch zwei, dann habe ich vielleicht eine Medaille. Und dann kommt der Franz als letzter der ersten Gruppe eigentlich. Und damals war es schon so, dass die ersten 15 machten in der Regel einen Sieg unter sich aus. Und dann ist er bei der ersten Zwischenzeit hinten, zweiten hinten, dritten hinten. Und diese 60.000 Zuschauer, der Berg hat gezittert, hat gefiebert, nicht bis aus unten. Und ich bin, es ist schwer zu erklären, ich wurde eine gespaltene Persönlichkeit.
Bis zum heutigen Tag.
Ja, ich meine, klar, wäre das wunderschön, wenn du das nochmals machen kannst. Aber auf der anderen Seite habe ich realisiert, der Franz darf nicht verlieren. Ich wollte gewinnen, aber der Franz darf nicht verlieren. Und so gesehen, als er bei der letzten Zwischenzeit noch hinten war, ja, dann ich wusste nicht so richtig, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich was?
Also ich kann mich schon ein bisschen reinversetzen, weil ja, das ganze Ambiente, also wir sind auf österreichischem Boden, ja. Die Fans schreien natürlich, da geht's rund. Er ist ja Favorit gewesen, er war ja, glaube Weltranglisten-Erster zu der Zeit.
Deswegen, ja, unangefochten, klar.
Ich glaube, die Hoffnung einfach auch in der Bevölkerung ist einfach so hoch, wenn das glaube ich, nimmt an dann lokal, so blöd das klingt.
In Österreich, die ganz klare Goldmedaillenhoffnung am ersten Tag, am ersten Wettkampftag. Ich meine, der Druck kann nicht größer sein. Und der Berg hat gezittert. Wirklich, der Berg hat gezittert. Und wenn es ab und zu auch so, sagen wir, physikalisch oder so, könnte man sich überlegen, wenn 60.000 Menschen den gleichen Wunsch haben, das gibt eine magische Kraft, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, wenn mir das jemand beweisen könnte, würde ich ihm das sofort abnehmen, dass es gar nicht anders geht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das bei anderen Rennen so ist, wo es um viel geht. Wenn ich jetzt gerade an Kitzbühel denke, wo ja auch die Emotionen immer sehr hoch sind. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt Sportler oder Gewinner von Kitzbühel auch fragt, wie sehr das wirkt. Ich glaube, da macht es auch sehr viel aus. Bei manchen Rennen kann ich mir vorstellen, macht es so viel aus.
Ja, ja, ja.
Aber ja.
Und nur schnell, wenn natürlich dann der Favorit durchs Ziel kommt und eine neue Bestzeit aufstellt, du weißt, du hattest das Rennen gewonnen, dann musst du nicht lang. Du musst nicht lang überlegen. Das ist, du hast dich ja im Unterbewusstsein mit dem schon befasst, dass es sein könnte. Also ist in so einem Moment ist es ganz, ganz logisch, dass man sofort den Kontakt zu ihm sucht. Das ist ja auch durch den Kontakt zum anderen suchen, kannst du dich selbst fast ein bisschen trösten, weil wir gehören dann zusammen. Also wir sind dann nahe beieinander. Da geht es nicht um Fotos oder Film oder Fernsehen und so. Überhaupt nicht. Es geht nicht um das, sondern du möchtest in die Nähe gehen und du möchtest ihn anfassen und das Gleiche bekommst du dann von ihm auch. So gesehen, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es war für mich sportlich das größte Drama, was ich miterleben durfte.
Und ja, auch eine lebenslange Freundschaft daraus ja auch entstanden.
Also ich glaube, dass das Ganze, der Handshake, das Drama, wie es entstanden ist, der Ablauf, aber dann auch nachher. Ich meine, der Franz hat nie jemandem das Gefühl gegeben, hey, ich bin der Beste. Mhm. Nie. Das hat man von ihm nie gespürt. Er war immer einer von uns und hat mitgelitten und war, klar, er war sehr, sehr stark über eine lange, lange Zeit.
Die Spiele sind dann ja sozusagen für Sie vorbei. Es geht ja dann weiter. Die Skisaison ist noch nicht zu Ende. Mhm. Hat man da überhaupt dann auch Zeit, so ein doch emotional starkes Ereignis zeitnah noch zu verdauen? Oder hat es dann wirklich ein bisschen länger gedauert, um darüber zu reflektieren, vielleicht dass man manche Sachen dann erst vielleicht auch Jahre dann später oder sowas draufkommt oder
früher, viele Sachen realisiert man schon erst viele Jahre später. Also erstens einmal, man realisiert, dass man eigentlich schon ein Glückspilz ist, wenn man das alles erleben darf. Weil 30, 40, 50 Jahre später ist es nicht mehr so klar, dass man etwas gut konnte, dass man ja gut Skifahren konnte, sondern es ist vielmehr so eine Glückssache. Was, ich war da dabei? Scheiße, das ist unglaublich. Also das... Also bei mir ist es so, ich muss mich ab und zu so schon zwicken und sagen, nein, du bist schon ein Glückspilz, dass du das miterleben durftest.
Gibt es da auch dann so Impulse, so wie heute die Anfahrt nach Innsbruck, gibt es da so optische Impulse auch, wo wieder... So
Ich fahre ja viel in Innsbruck vorbei und ich meine, dieser Blick da rechts hinauf, der wird nie aufhören.
Ja,
oder ich denke nie was, ja. Und er ist sehr intensiv, also... Das schon, also diese Erinnerung ist sehr stark an diesen Berg, ja.
Gibt es denn was wir jetzt in unserem Gespräch vielleicht nicht aufgefasst haben, aber wo Ihnen jetzt vielleicht auch noch während unserem Gespräch noch irgendwas eingefallen ist oder dass wir was erwähnt haben, was vielleicht für Sie noch ganz wichtig ist von den Spielen?
Das Einzige, was ich ab und zu höre von jungen Spitzensportlern und so, dass sie probieren, die Olympischen Spiele ins Normale zu übertragen, also so ein Selbstschutz zu machen. Es sind zwar Olympische Spiele, aber es sind Rennen, es sind die gleichen Konkurrenten, es sind die gleichen Ski, es ist die gleiche Disziplin. Es sind Rennen wie andere auch, die haben schon verloren. Das stimmt eben nicht. Olympische Spiele ist etwas, wenn du regelmäßig die Zähne putzt, am Morgen vor einem Rennen, am Tag der Olympischen Spiele kannst du das nicht mehr. Weil es wird dir dann auf einmal bewusst, egal ob du Mitfavorit oder Co- oder Topfavorit bist, es ist alles das Gleiche. Also ich habe das beim ersten Mal, ist es so, oder? Mhm. Und ich habe das gewusst für Sapporo und habe dementsprechend mich auch eingestellt. Ich habe Sapporo peinlichst geplant, durchgezogen, mit ganz, ganz kleinen, verrückten Details. Mhm. Und die Details sind zum Beispiel, ich habe den medizinischen Facharzt bei uns gefragt, du, wenn ich da in Hochform bin im Februar 72, was kann geschehen? Da hat er gesagt, ja, eigentlich ein Unfall. Ich sage, ja, okay, das weiß ich. Aber so Krankheiten, ich sage, ja, weißt du, die Mandeln und die Weisheitszähne sind schon heikle Herde. Für Entzündungen, für Angina, für was auch immer. Ja, was soll das heißen? Da habe ich von mir selbst gesagt, wenn das gefährliche Zonen sind, dann müssen die weg. Und habe im Sommer vor den Olympischen Spielen die Mandeln rausnehmen lassen, ohne Probleme. Mhm. Habe, und das ist jetzt schon ein Schritt weiter, habe die Weisheitszähne als Olympiatest gemacht. Wie viel ertrage ich an Schmerz? Ich habe die Weisheitszähne ohne Spritzen rausgezogen.
Alle
rausnehmen lassen.
Ja. Das, als, nachdem ich war, ich habe auch schon Weisheitszähne entfernen lassen.
Und die waren quer hinein, es mussten gesägt werden. Es hat einen Hintergrund. Der Zahnarzt war damals unser, heute würde man sagen, Mentaltrainer. Mhm. Er hat uns das autogene Training beigebracht. Ich war eigentlich sehr ansprechbar für das, habe dann aber selbst mich wieder distanziert. Ich wollte wieder normal werden, ich nicht da in einer, weiß nicht, habe das Gefühl gehabt, ich bin in einer Sekte oder was, das wollte ich nicht. Aber er hat gesagt, schau, wir können das autogene Training machen miteinander, also totale Entspannung. Und dann probieren wir. Willst du das? Er hat gesagt, ja, ich will schauen, ob ich das durchstehe. Und ich habe nur an Olympia gedacht. Ich habe gesagt, ich mache es wegen Olympia. Im Stuhl gesessen, geschwitzt und Schmerzen gehabt. Und da hat er immer wieder gesagt, wenn es zu viel ist, musst du sagen, dann spritzen wir. Mhm. Ich habe gesagt, nein, das ziehen wir durch. Also solche Sachen. Ich habe dann, das sind so kleine Details. Die sind bei den ersten Spielen natürlich extremer als bei den zweiten. Ich habe dann trainingsmäßig habe ich das, ich habe dann am Schluss gesagt, 100 plus 1. Das heißt mit anderen Worten, alle, habe ich schon mal gesagt, alle machen 100%. Wenn alle 100% machen, dann kannst du das gar nicht mehr beeinflussen. Dann gewinnt halt irgendeiner von den Hunderten. 100% hat für mich geheißen, ich habe angefangen, überall, egal was wir gemacht haben, immer eins mehr. Also 50 Liegestütz, alle zusammen. Mhm. Ich habe 51 gemacht. Hat niemand gemerkt. Ich habe dort eine Gewohnheit gehabt, dass ich die Treppen nie nur gelaufen bin. Ich bin sie immer so gehüpft. Jeder Schritt, jede Treppe gehüpft. In der Regel von unten nach oben. Und als ich mit 100 plus 1 angefangen habe, habe ich oben noch einen Zusatzsprung gemacht. Das bringt ja physisch nichts, oder? Aber psychisch bringt das was. Es sind so viele kleine Sachen.
Das finde ich äußerst interessant. Und ich glaube, das ist aber
so. Und der absolute Höhepunkt ist sehr wahrscheinlich, ja, ich bin kein Leser. Mhm. Ich habe nie Bücher gelesen. Und da hat mir einer, der Edi Bruckmann, der war dann in Sapporo auch Zweiter im Riesenslalom, aber das war so unser Mentor, unser Erfahrener, der hatte schon Spiele in Grenoble gehabt.
Ja, genau, ja.
Und da hat er mir gesagt, ich bin mit ihm im Zimmer gewesen, hat gesagt, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Du hast keine Ahnung, du kannst Nummer 1 sein von der Welt. Er hat mir gesagt, dass ich die Zähne nicht mehr putzen kann. Und du musst dir irgendwie ein Korsett besorgen, das einen regelmäßigen Ablauf gibt, jeden Tag das Gleiche. Und vor allem am Abend, dass du normal einschlafen kannst. Weil der Schlaf ist wichtig. Und dann habe ich mir gesagt, was kann ich machen? Und gedacht, okay, ich sollte eigentlich 100 Tage zuvor anfangen, ein Buch zu lesen und immer vor dem Einschlafen 3 Seiten lesen. Oder? Und dann bin ich nach Zürich gegangen und am letzten Abend die letzten 3 Seiten, damit das Buch fertig ist. Mhm. Bin ich nach Zürich in eine Buchhandlung, habe gesagt, ich brauche ein dickes Buch. Ja, um was soll es dann gehen? Ich habe gesagt, das ist egal, ist mir absolut egal. Dann ist sie zurückgekommen, hat ein Buch in der Hand gehabt und gesagt, wir haben nur eines, das hat irgendwie, ich glaube, 700 oder irgendetwas Seiten. Da habe ich bezahlt, bin weggegangen, habe nicht einmal geschaut, Titel, nichts, Geschichte, nichts. Und erst zu Hause habe ich dann den Titel gelesen, hat geheißen Vom Winde verweht. Das ist ja ein fantastischer Titel für Olympische Spiele, oder?
Allerdings.
Also ich hab's dann fertig gebracht, habe dann angefangen mühsam zu lesen und habe am letzten Abend in Sapporo im Zimmer die letzten 3 Seiten gelesen. Und das Verrückte ist, ich habe das fertig gelesen gehabt, hatte keine Ahnung, um was es ging. Keine Ahnung.
Weil das nicht, eigentlich ja nicht da, das war ja gar nicht der Ziel und Zweck wahrscheinlich. Also, natürlich den Inhalt zu lesen, aber es war ja die Übung.
Einfach 3 Seiten lang Buchstaben fressen, oder?
Ablenken.
Ja, genau. Und dann habe ich, okay, ich habe dann nachher gesagt, jetzt muss ich das Buch nochmals lesen. Ja. Habe es nochmals gelesen. Und bin eigentlich überrascht, dass mich das nicht mehr bewegt hat, oder weiß Gott was, oder? Aber das ist der große Unterschied zwischen ersten Olympischen Spielen und zweiten. Ja, sonst gibt es eigentlich, wobei ich will die Vorbereitung für die zweiten nicht mindern. Also ich konnte nicht mehr das Gleiche machen. Ich meine, dieser 100 plus 1, okay, klar habe ich trainiert wie ein Wilder. Und habe natürlich auch zu Hause oder im Versteckten oder wenn nicht mit der Mannschaft zusammen war, habe ich natürlich immer noch einen draufgesetzt. Das machen alle. ja, das machen alle.
Ja, es war äußerst lehrreich, äußerst spannend. Mhm. Wir sind von der Zeit schon drüber eigentlich auch.
Okay.
Ich bedanke mich recht herzlich für das angenehme Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Ja? Gerne. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Ja.
Danke.
Danke.
Das war unsere Folge mit Bernhard Russi. Nächste Woche, wie sollte es auch anders sein, sprechen wir mit Franz Klammer.